Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und in Berlin sitzt der Tobi. Hallo Tobi.
Hallo Phil, wie geht es?
Ja, wunderbar, grüße dich. Lassen wir doch mal diesen Sonntag, der diesen Namen auch verdient hat, schön mal ein bisschen ausklingen mit einem E-Pod. Was meinst du?
Ja, gute Idee. War schön sonnig heute und jetzt wird's schön e-poddig heute. Es wird nur toll. Das war ganz schön, mal von dir jetzt zu hören. Grüße, Freunde des Rennsports, weil ich habe jetzt die letzten zwei Abende damit verbracht, in mein Mikrofon zu brüllen und irgendwelche Menschen beim Autorennenspiel fahren zu kommentieren. Und ich habe mir ja einfach deinen Catchphrase gemobst und brüll jetzt immer ganz enthusiastisch Grüße, Freunde des Rennsports. Deswegen war das mal ganz erfrischend von dir zu hören, auch mal diese Wortkombination.
Ja, das hört man ja auch so selten. Ne? Die 71 Mal.
Ja.
Ja, schön. Ich finde das auch immer lustig. Ich gucke ja ab und zu mal rein in eure Sim-Racing-Videos. Ehrlich gesagt weniger wegen der Racing-Action als vielmehr wegen des Nachwuchskommentators da. Das macht mir doch immer Freude, Tobi-Line. Das gefällt mir schon gut.
Ja, es ist ja Entertainment.
Ja, genau.
Entertainment.
Hat er da drauf, der Junge. Dafür mögen wir ihn, ne?
Mhm.
Ja, ihr merkt schon, es ist ein bisschen zwei Leute hier heute, ne? Der Timo hat abgesagt.
Bisschen zwei Leute.
Der fühlt sich nicht so wohl. Vielleicht leidet er am Jetlag des kleinen Mannes, aka Zeitumstellung. Weiß man nicht genau. Also die Stunde.
Ah, war ja Zeitumstellung.
Ja, hast du nicht mal gemerkt. Und trotzdem gehen deine Uhren richtig. Faszinierend.
Ich hab da, verrückt. Ja, willkommen im 21. Jahrhundert. Nee, ich hab das schon irgendwie mitbekommen. Einfach daran gemerkt, dass ich auf einmal überraschend lange geschlafen habe. Und ich dachte so, hey, ich bin noch halbwegs früh ins Bett gegangen, warum habe ich jetzt noch eine Stunde länger geschlafen? Habe ich direkt gut gefühlt.
Ja, Placebo-Effekt.
Ja, aber du hast recht, habe ich dann im Laufe des Tages verdrängt. Stimmt. Naja, vielleicht merke ich es morgen am Montag.
Wohl dem, der nur so selbstumstellende Uhren hat, ne? Also ich habe ja, wenn Zeitumstellung irgendwie ist, dann muss ich in den Kinderzimmern die Uhren weiterdrehen und mein dummes Radiowecker-Dingsbums-Teil am Bett, das stellt sich auch nicht von alleine um. Und dann kommst du in die Küche, da ist eine Uhr in der Mikrowelle, die geht nicht richtig. Und dann machst du die Kaffeemaschine an, da geht die Uhr auch nicht richtig. Und im Wohnzimmer hängt auch noch so eine kleine analoge mit Zeigern und so, die muss man dann auch noch umstellen. Und ich glaube, ein, zwei habe ich noch gar nicht weitergedreht heute. Naja,
weiß man nicht. O'clock.
Es geht ja auch nur darum, wie viele Minuten man gerade so auf der Uhr hat. Ne? Die Stunden weiß man ja meistens ungefähr. Es ist jetzt 10 nach früher Abend. So. Das reicht ja meistens auch. Mehr muss man ja gar nicht wissen.
Hat eigentlich irgendjemand jemals nachgerechnet, wann wir unsere E-Pods aufnehmen, wenn du immer sagst, wie viele Stunden es bis zum nächsten Rennen sind?
Ich schätze nicht. Jedenfalls hat mir niemand was gesagt.
Gut, an dieser Stelle ein Aufruf. Lieber Zuhörer, Phil sagt jetzt gleich, wie lange es noch ist bis zum nächsten Rennen. Und dann sagst du an, wann wir aufnehmen.
Okay.
Phil, wie lange ist es noch?
Es sind jetzt noch genau 19 Tage, 22 Stunden und 20 Minuten bis zum 14.04. Da ist der E-Prix von Rom.
Rom? Rom?
Rom.
Rom?
Ja, Rom.
Weißt du, was das heißt?
Nein.
Das heißt, jetzt ist Saisonhalbzeit.
Ah, das wusste ich jetzt gerade an dem Ort nicht so abzulesen. Ich habe gedacht, du willst auf irgendwas anderes hinaus, was ich tatsächlich nicht weiß. Saisonhalbzeit, ja, habe ich mitbekommen. Wir haben das ja jetzt nach dem Punta E-Prix auch ein paar Mal schon gesagt, dass ja jetzt irgendwie von den 12 Rennen 6 hinter uns liegen. Und heute früh, ja, was heißt früh? Heute Vormittag haben wir so überlegt, ja, was sind denn die Themen für den E-Pod diese Woche? Und viele Nachrichten gab es ja wenig eigentlich, wobei viel Statistisches, ne, hier so E-Pillar und hier Zuschauerzahlen und Kram und so, aber da ist uns dann aufgefallen, ja, Halbzeit, könnte man ja mal hier so eine Art Halbzeitshow machen, oder? Wie sieht's aus? Mal zurückblicken auf die letzte Halbzeit, mal gucken, wie es so aussieht, was so gelaufen ist und dann kann der Tobi nochmal erzählen, warum die mit Jaguar Meister werden. Oder so ähnlich.
Oder so ähnlich. Aber mal gucken jedenfalls, was jetzt in den nächsten 3 Monaten passieren wird. Nee, ein bisschen mehr ist es, ne? In den nächsten 6 Rennen jedenfalls passieren wird.
Ja, in den nächsten 6 Rennen dann. New York ist ja Mitte Juli und jetzt haben wir Mitte, Ende März, April, Mai, Juni, Juli sind halt so knapp 4 Monate noch, dann ist die Saison durch. Und dann fängt ja schon wieder eine spannende Phase des Wartens an, wo es dann darum geht, die heißen Saison 5 Autos auf den Strecken zu sehen. Hier mal ein Bildchen, da mal eine Testfahrt und viele News auf unserem geliebten e-formel.de Portal. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen, denn wir wollten ja eigentlich ein bisschen zurückschauen. Wir haben 2 Rennen in Hongkong gesehen, wir haben ein Rennen in Marokko gesehen, Marrakesch, ja, Santiago de Chile, Mexico City und Punta del Este. Und das waren die 6, die wir jetzt irgendwie hinter uns haben. Und dann können wir mal gucken, was da so gelaufen ist und wie der Stand der Dinge gerade so ist.
Stand der Dinge ist auf jeden Fall Tachita, das einzige große Privatteam und Kundenteam in der Formel E, steht ganz oben.
Ja, guck an.
Ja, hoch.
Das ist
127 schon, Punkte, 100 das nächste Team, die haben 27 Punkte Vorsprung.
Genau, massiv.
Ja, hoch.
Ja, hoch. Wer hat damit gerechnet? Also nicht die bei Audi, sag ich mal. Die haben sich das, glaube ich, anders vorgestellt. Die sind ein bisschen weiter unten in der Liste. Aber da kommen wir dann im Laufe der Sendung zu. Ich habe mir rausgenommen, die jetzt einfach mal der Meisterschaftsrangfolge nachzuordnen. Und dann könnten wir jeweils Richtung Team gucken und dann die jeweiligen beiden Fahrer anschauen. Wobei bei manchen ja mehr als 2 gefahren sind. Aber das sehen wir dann auch nachher. Sind mehr so die Hinterwäldler Teams, die mehrere Fahrer hatten, also mehr als die 2, hat denen auch nicht geholfen anscheinend. Ne? Aber die haben die auch nicht ausgetauscht, weil die so gut waren. Aber wie gesagt, will ich mal nicht zu viel vorwegnehmen. Tachita, ja, 127 Punkte, Meisterschaftsführender zur Halbzeit. Jean-Éric Gerne hat sogar 30 Punkte Vorsprung auf den Meisterschaftszweiten, in allen Rennen gepunktet, 2 Siege geholt. Das ist schon mal eine ziemlich stolze Leistung, oder? Wenn man mal schaut, wie er in der Vergangenheit gerne so den eher so den Haut-drauf-Fahrer gegeben hat, muss man schon sagen, das, was du, glaube ich, auch letzte Woche oder in den letzten Wochen irgendwann mal gesagt hattest, es geht halt vorrangig gar nicht so sehr darum, hier das Rennen zu gewinnen, sondern möglichst hier ständig einzusacken, ne?
Konstant, Punkte zu sammeln.
Konstant ist das Wort, genau, meine Güte. Zu viel Sonne heute. Ist nicht gut für mich.
Nicht vergessen sollten wir aber auch André Lotterer nicht, ne? Der auch ein Podium schon geholt hat. Gut, der hat in keinem anderen Rennen einen einzigen Punkt geholt, aber ein Podium in seiner ersten Formel-E-Saison, das ist schon beachtlich. Und André Lotterer, finde ich, ist ein hübsches Beispiel dafür, wie man die Formel-E erst lernen muss und das Auto erst lernen muss. So am Anfang kam gar nichts zusammen. Der Cheater, muss man ja wissen, haben keine Testtage, keine privaten gehabt. Weil sie sind eben Kundenteam bei Renault und Renault bekommt dadurch zusätzliche Testtage zugeschrieben, 6 an der Zahl, statt den eigentlichen 15, also 21. Die sind eigentlich dazu gedacht gewesen, naja, mit Tachita ausgetestet zu werden, aber Edams macht alle Testtage für Tachita. Das bedeutet, die haben nur diese 3 Vorsaison-Testtage gehabt in Valencia und dann ging es ins erste Rennen. Und für jemanden wie Jeff, der kennt das Auto natürlich und der weiß, wie Formel E funktioniert und wie man sich die Energie einteilen muss. Aber Elotti, André Lotterer, der musste das erstmal lernen. Und das hat man gesehen in Hongkong, da ist er dem Feld hinterhergekraucht, hatte dann am Ende noch den komischen Unfall, das war Lotterer, glaube ich, ne? Und ja, es kam nichts zusammen. Tja, und siehe da, 2 Rennwochenenden später in Santiago war Lotterer schon wieder auf dem Podium und in der Superpole mit dabei und langsam wird's für André Lotterer. Ein hübsches Beispiel finde ich jedenfalls, da kam ich eigentlich her, dafür, dass man die Formel E erst lernen muss.
Ich finde es halt ein bisschen spannend, was man jetzt daraus schließen kann. Ja, ich meine, beide Rennen in Hongkong 0 Punkte, Marrakesch 0 Punkte, Santiago 2. 18 Punkte, Mexiko 0 Punkte, Punta del Este 0 Punkte. Was schließen wir jetzt daraus? Ist er jetzt eher so die Nullnummer und hat in Santiago Glück gehabt oder kann da jetzt was draus werden? Das ist natürlich jetzt spannend zu beobachten.
Ich glaube, da kann was draus werden. André Lotterer ist ein super guter Fahrer, der ja jahrelang in der Superformula unterwegs war, die manche ja als Formel 1 Teil 2 handeln, weil die Autos ähnlich schnell sind und ähnliche Kräfte wirken. Auch Felix Rosenqvist ist da unterwegs. Und tja, Superformula gilt halt so als die Alternative zur Formel 1 in erste Klasse Motorsport. Dann als WEC-Weltmeister. Ich glaube, André Lotterer, der hat auf jeden Fall Talent. Das ist noch ein Understatement. Und ich vermute mal, dass es jetzt bergauf gehen wird. Vor allem, wenn jetzt so ein bisschen Schwung reinkommt in die Europasaison. Da geht's ja so ein bisschen Schlag auf Schlag irgendwie. Eine Woche Rom, zwei Wochen später Paris, dann sind es wieder drei Wochen bis Berlin. Aber trotzdem, es ist ein bisschen mehr Dynamik drin. Und ich glaube, das kann auch helfen für André Lotterer, dass der ein bisschen auf Fahrt kommt und nach vorne rückt in der Fahrerwertung.
Tja, dann drücken wir die Daumen. Kann ja eigentlich nur nach oben gehen, wenn du von sechs Rennen fünfmal keine Punkte gemacht hast, dann ist ja gar nicht mehr viel, was noch schief gehen kann. Ne? Alles da unten jetzt gesehen, kann sich jetzt Richtung oben orientieren. Du hast vorhin so schön Felix Rosenqvist gesagt, da wollte ich schon anknüpfen, da kam aber noch so viel Text, aber ich knüpfe da nochmal an. Felix Rosenqvist als Fahrer bei Mahindra, Teamkollege von Nick Heidfeld. Mahindra ist das Team auf Platz 2 in der Meisterschaft mit 100 Punkten. Und Rosenqvist ist der Gesamtzweite in der Meisterschaft mit eben den erwähnten 30 Punkten hinter Wern. Ne? Der ist auch ziemlich gut unterwegs gewesen, nur einmal punktlos gleich im Auftaktrennen in Hongkong. Und ich glaube, da war auch nicht ganz unschuldig daran die Tatsache, dass er eine 22-Sekunden-Strafe kassiert hat wegen Überschreitung des maximalen Energieverbrauchs. Und er hat genau wie Wern auch 2 Siege eingefahren. Und ich sag mal so, wenn er jetzt nicht zuletzt dieses, oh mein Auto bleibt stehen, oh es fährt wieder, oh mein Auto bleibt stehen, oh es fährt wieder und dass du irgendwie 4-5 Mal im Rennen gehabt hätte, dann wäre vielleicht auch der Abstand auf Wern nicht ganz so groß, oder? Was meinst du?
Das meine ich auch. Rosenqvist muss man natürlich seit seiner Rookie-Saison immer auf der Liste haben. Egal ob für einen Rennsieg oder für eine Meisterschaft. Felix Rosenqvist, das ist ein zukünftiger Formel-E-Champion. Das sage ich jetzt einfach mal so und meine das auch. Wenn ich mit Mahindra, vielleicht irgendwann mit einem anderen Team. Aber Felix Rosenqvist, ich glaube, von dem kommt noch was. Du hast jetzt aber richtig auch gesagt, da ging es irgendwie, aber fing stark an. Sieg im zweiten Hongkong-Rennen, Sieg in Marrakesch, ganz dominant gefahren. Auch gut dabei gewesen in Santiago. Die letzten 2 Rennen liefen dann allerdings wieder nicht so. Also Mahindra scheint zumindest momentan so ein kleines Tief zu haben. Gleiches gilt für Nick Heidfeld, den kann man da auch nochmal reinwerfen, der jetzt seit 3 Rennen keinen einzigen Punkt geholt hat. Mhm. Bei Nick kommt gar nichts zusammen momentan, der hat so unfassbar viel Pech momentan, das ist unbeschreiblich. Ich hoffe, dass es bei beiden Mahindra-Fahrern weiter oder wieder gut wird und positiv nach oben geht. Aber ich glaube, Mahindra muss man für die nächsten Rennen auf der Rechnung haben und spätestens dann eben in Berlin, wo sie ja schon im letzten Jahr gezeigt haben, was die drauf haben.
Mhm. Ja, also
dann vielleicht noch mit ein bisschen Aufschwung von Nick Heidfeld wegen Heimrennen und so weiter.
Ja, das wäre schon gut. Ich meine, seine Saison hat ja ganz gut gestartet, so, ne? Platz 3 in Hongkong im Auftaktrennen, da sah das ja gar nicht so schlimm aus. Da hat man dann auch beim zweiten Rennen, wo er gerade noch die 16. Position geschafft hat, hat man dann gedacht, naja gut, alles nicht so schlimm. Und dann 7. in Marrakesch, 16. in Santiago, 20. jeweils in Mexiko und Punta del Este, weil einfach irgendwie gar nichts lief. Das ist schon nicht so richtig erquickend für ehemals Quick Nick, sage ich mal. Ne? Blöd.
Und er wartet auch immer noch auf seinen ersten Sieg in der Formel E, ne?
Ja, ja.
Es geht weiter, wie es in der Formel 1 aufgehört hat. Das war doch irgendwann auch mal Fakt der Woche. Ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Episode und ich weiß die Zahlen auch nicht mehr. Aber der hat, glaube ich, seit 20 Jahren kein 4-Klasse-Rennen mehr gewonnen, glaube ich. Mhm. Das wird mal langsam Zeit, dass Quicknick wieder ein Rennen gewinnt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon überfällig, ist das Wort. Müsste ich wieder kurz überlegen. Meine Güte. Tja. Naja, gut. Geh mal weiter, oder? Platz 3 in der Teamwertung, DS Virgin Racing, 93 Punkte, also 7 hinter Mahindra. Und wen haben wir da? Den relativ erfolgreichen Kollegen Sam Bird. Der hat auch, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe, das Auftaktrennen in Hongkong gewonnen. Ist nur einmal ohne Punkte unterwegs gewesen. Hat aber jetzt dann in Mexiko, glaube ich, nicht so gut ausgesehen. Da gab es keine Punkte. Aber ansonsten eigentlich immer zweistellig gepunktet. Und ist jetzt damit auch nicht ganz zufällig als Dritter in der Fahrerwertung unterwegs.
Ja, Sam Bird ist wirklich top unterwegs, wie in den letzten Jahren. Bei dem läuft irgendwie. Bei Sam Bird, der gehört für mich zu den besten Fahrern in der Formel E. Und das belegt er durch seine guten Ergebnisse. Er hat ein bisschen Pech gehabt dieses Jahr, finde ich, mit dem Getriebe. Kann man auch gleich wieder Alex Lynn reinwerfen, der jetzt erst beim letzten Rennen in Punta die ersten wirklichen richtigen Punkte geholt hat. Der hatte eine Menge Pech, zum Beispiel in Marrakesch durch den Vorfall mit Daniel Abt. Wer auch immer jetzt mit wem kollidiert ist, Fakt ist, beide sind kollidiert miteinander und Lynn hat dadurch gute Punkte verloren. Und dann kam obendrauf eben bei ganz Virgin diese Getriebeprobleme seit Anfang der Saison. Die mussten ein Getriebe nach dem nächsten reinsetzen. Ich weiß die Technik dahinter nicht ganz. Es kann sein, dass es ja irgendwie, also es klang so aus Interviews, als würde das Fahrzeug immer zwischen zwei verschiedenen Gängen hängen bleiben beim Hochschalten. Die haben, glaube ich, 3 Gänge in ihrem DS-Fahrzeug. Und beim Schalten, was man ja macht mit 3 Gängen, die Teams, die 2 Gänge haben, machen das meistens nicht. Die benutzen den ersten zum Anfahren und dann geht's hoch ins zweiten und dann bleiben sie für den Rest da drin. Bei 3 Gängen schaltest du ja vom ersten in den zweiten nach dem Start und dann auf den Geraden in den dritten und in den Kurven in den zweiten. Trotzdem war, oder nicht trotzdem, es scheint aber allerdings so gewesen zu sein, dass das Fahrzeug hin und wieder zwischen dem zweiten und dritten Gang hängen geblieben ist. So zumindest Sam Bird damals in Marrakesch. Ich weiß nicht, wie sowas funktionieren kann. Ganz ehrlich, und wie man dann vor allem noch weiterfahren kann. Aber diese Getriebeprobleme haben bei Virgin für eine ganze Menge Kopfschmerzen gesorgt, glaube ich, in dieser Saisonhälfte Nummer 1.
Ja, und es kostet jetzt mal 10 Startplätze, ne? Wenn du wechseln musst.
Ganz genau. Und das ist vielleicht sogar kostvollste da dran.
Das kostspieligste, jetzt weiß ich
mal. Kostspieligste, ja, okay, gut, okay. und das hat denen eine ganze Menge gute Ergebnisse versaut. Trotzdem sehr beachtlich, dass Sam Bird vorne mithalten kann. Und wenn Virgin in den nächsten Rennen diese Getriebeprobleme beseitigt bekommt, all the way up, oder?
Ja, könnte man sagen. Also der Lynn ist ein bisschen mühsam unterwegs mit 17 Punkten und Platz 13, aber tatsächlich nur einmal punktlos ausgegangen. Aber in den Zeiten, in den Rennen, in denen er Punkte kassiert hat, gab es nie zweistellig Punkte, sondern immer nur etwas mager unterwegs gewesen. Ne? Und ich hab aufgeschrieben, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Kann ja noch werden. Ne? Auch die ein bisschen länger brauchen, werden am Ende satt. Das geht schon. Also ist nicht so, als wäre da alles komplett verloren. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, ist doch der Lynn auch derjenige, der dann mit dem Crash in der letzten Kurve irgendwie das Rennen noch beendet hat. Also Talent hat er ja, ne? Einfach in die Wand fahren und trotzdem das Rennen noch auf einem guten Platz beenden. Das muss man auch erstmal drauf haben. Und kann mir schon vorstellen, dass der wird schon auch nicht untergehen.
Das glaube ich auch. Und Lynn ist besonders auf einer Runde super gut gewesen. Also Virgin scheint in so einem Long Run ein bisschen zu brauchen. Aber auf einer Runde ist Virgin wirklich top.
Was auch top ist, wenn man den Tobi fragt, ist das Panasonic Jaguar Racing Team, oder? Platz 4, 86 Punkte, ziemlich gut dabei, würde ich sagen. Und wenn man sich die beiden Fahrer anschaut, sieht man auf den ersten Blick, die sind auch sehr nah beieinander. Piquet Platz 5 mit 45 Punkten, Evans auf Platz 6 mit 41 Punkten, jeweils irgendwie zweimal punktlos unterwegs gewesen, ansonsten jeweils ganz gut Punkte gesammelt. Da kann man irgendwie gar nichts Eklatantes an Unterschieden erkennen. Ne? In anderen Teams ist es ja häufig so, dass tatsächlich die Fahrer sich ganz schön unterscheiden. Der eine sehr weit vorne, der andere gar nicht so weit vorne. Aber die zwei Jungs sind irgendwie auf Augenhöhe, oder?
Die sind absolut auf Augenhöhe. Jaguar, so hat man vielleicht mitbekommen, ist eins meiner liebsten Teams, glaube ich, in der Formel E.
Das hört man nur raus, wenn man ganz genau aufpasst.
Das liegt noch nicht mal dran, dass ich irgendwie Vorurteile habe oder andere Teams nicht gut finde, aber ich bin einfach extrem beeindruckt von dem, was Jaguar geschafft hat in einem Jahr. Mhm. Die waren im Nirvana in Saison 3 und sind auf einmal ja Podiumskandidaten in Saison 4. Also die haben mich wirklich aus den Socken gehauen diese Saison, echt. Tja, und ganz besonders, was Mitch Evans auf der Strecke veranstalten kann, auch Piquet natürlich, der jetzt auch schon mehrmals auf Platz 4 war. Evans hat in Hongkong das Podium geerbt durch die Disqualifikation von Daniel Abt. Also Jaguar, die hatte, konnte dadurch natürlich nicht auf dem Podium feiern, weil Abt hat es ja noch aufs Podest geschafft und wurde danach erst disqualifiziert. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr lang, bis Panasonic Jaguar Racing irgendwann auch mal Champagner schmecken darf auf dem Podium. Und das wäre meiner Meinung nach sehr verdient. Die haben einen unfassbaren Job gemacht im Sommer und meiner Meinung nach sehr verdient auf Position 4 in der Teamwertung. Mit Potenzial auf Position 3. Die sind nämlich nur 7 Punkte hinter Virgin.
Ja, da fehlt nicht viel. Der Abstand Richtung Platz 5 in der Gesamtwertung der Teams ist allerdings schon größer. Hinter Jaguar mit 86 Punkten kommt dann nämlich erstmal Renault mit 59. Und Renault ist ja jetzt auch nicht irgendwer. Umso krasser eben auch die Leistung von Jaguar, natürlich auch Virgin Mahindra Tachita, den vorhin schon erwähnten. Aber wo wir gerade bei Jaguar waren, die machen da schon einen richtig guten Job. Und ich möchte nicht behaupten, dass es nur daran liegt, dass Renault und auch ja, zum Beispiel Audi, zu dem wir gleich dann noch kommen, ist gerade nicht so richtig gut gebacken bekommen. Wenn wir uns mal anschauen, bei Renault haben wir die Kollegen Buemi und Prost. Und da ist es nämlich nicht so, wie bei Piquet und Evans, dass die beiden Fahrer nah aneinander unterwegs sind, sondern Buemi ist mit 52 Punkten auf Platz 4 unterwegs und Prost mit 7 Punkten auf Platz 16. Da liegen irgendwie ernsthaft Welten dazwischen, oder?
Das ist schockierend, wie, es klingt so gemein, aber wie schlecht Prost in den letzten 2 Jahren fährt. Mhm. Also es ist nicht nur diese Saison. Einmal ist es schockierend, was mit Renault Edams los ist. Ja. Das hast du ja gerade schon anklingen lassen. Ich meine, die haben jetzt 3-mal in Folge die Teamwertung für sich entschieden. Ja. Jeweils in 3 Jahren das beste Auto zusammengebaut. Oder die beste Software. Saison 1 hatten ja alle die gleiche Hardware. Aber 3-mal den Konstrukteurstitel gewonnen. Und diese Saison kommt irgendwie es zumindest im Edams-Team nicht zusammen. Weil wir haben ja gesagt, Tachita führt die Meisterschaft an. Denen geht super. Tachita, die feiern sich dafür, dass die noch Renault-Motoren haben. Wern führt die nur die Meisterschaft an.
müssen wir exakt bleiben.
Aber was ist mit Renault Edams denn passiert? Und ja, wie du sagst, ganz besonders mit Nico Prost, seitdem der das letzte Rennen in London gewonnen hat, und zwar doppelt, also Samstag und Sonntag beides Mal Rennen gewonnen in London damals 2016, da dachten alle, oh, das ist ein Zeichen, das ist so eine Drohung an Buemi, Saison 3 geht's richtig los, und dann kam nix. Seitdem kommt nur trockene Luft irgendwie aus Prosts Auto raus. Es läuft nicht zusammen bei Nico und ich mache mir Sorgen drum, dass der nicht vielleicht, wenn jetzt Renault aus der Formel E verschwindet als Hersteller und an Nissan übergibt, ob Prost nicht derjenige ist, der von Nissan ja aus dem Cockpit gehoben wird.
Mhm. Könnte schon sein. Buemi,
denke ich, bleibt drin. Ich meine, der hat jetzt einen Titel gewonnen in Saison 2. Wollte ich jetzt sagen?
Naja, er hatte halt ein schwieriges Auftaktwochenende, sage ich mal, ne? Platz 11 und Platz 10 in den beiden Hongkong-Rennen, aber dann Zweiter in Marrakesch, Dritter in Santiago, Dritter in Mexiko. Okay, jetzt in Punta del Este war es hässlich mit 0 Punkten auf Platz 18, aber insgesamt ist jetzt diese erste Saisonhälfte, ja, ist jetzt nicht gerade die erfolgreichste seiner Formel-E-Zeit gewesen, aber ist ja auch jetzt nicht so, als wäre es gar nichts. Und Platz 4 ist ja ein veritabler Platz in der Meisterschaft. Ist ja jetzt nicht so, als hätte er da nichts erreicht. Ja, aber umso krasser eben zu sehen, was ist mit dem Auto möglich, wenn man damit umgehen kann. Das zeigt eben dieser Vergleich zwischen Buemi und Prost ganz gut.
Ja, Nico kommt gar nicht zurecht und Buemi, hast du recht, der ist relativ stark unterwegs in Hongkong. Hatten die ein Problem mit dem Chassis. Das ist gelöst worden für Marrakesch und seitdem, naja, 21 Punkte, 15 Punkte, 15 Punkte. Jetzt hat's in Punta wirklich gar nicht funktioniert. Da ist Buemi selbst schuld gewesen, in die Wand gefahren, im ersten und im zweiten Auto. Dadurch sich die Aufhängung irgendwie demoliert und dann, ja, war das gute Ergebnis futsch. Trotzdem hängt dieser Erfolg von Renault Edams auch ab von der Leistung von Nico Prost. Und der liefert, hat in dieser ersten Hälfte zumindest noch nicht geliefert, finde ich.
Mhm. Naja, was nicht ist, kann auch werden, aber wenn man sich die Tendenz so anschaut und das, was abgeliefert wurde, jetzt nicht nur in der ersten Hälfte dieser Saison, sondern auch wenn man über die letzten drüber schaut, ja, weiß ich nicht, wie viel, wie sehr das nach oben zeigt jetzt hier, die Tendenz, ne? Aber gut, mei. Einen Punkt hinter Renault Edams auf Platz 6 der Teamwertung, das andere Team mit dem großen Namen, Audi Sport, Abt Schaeffler, 58 Punkte, sechster Platz der Meisterschaft von 10 Teams. Das hat man sich, glaube ich, auch anders vorgestellt, ich bin ja da gewesen, als sie den neuen Wagen vorgestellt haben in Neuburg an der Donau bei Audi Sport. Da war alles noch, wow, hier geiles Auto und die Meisterschaft in der Tasche und hier Titelverteidigung und jetzt hat man nicht mal die Hälfte der Punkte, die Tachita hat und dümpelt auf Platz 6 rum. Also eine erfolgreiche Saison sieht anders aus, denke ich.
Nee, und der Erfolg kommt auch erst in den letzten zwei Rennen wieder zurück. Ein desolater Start für das Audi-Team. Ich kann bis heute nicht schlafen, wenn ich dran denke, was Audi irgendwie mit der Zuverlässigkeit gemacht hat. Mhm. Die haben, und das sage ich auch immer noch, ganz sicher das beste Auto. Auf einer Runde ist Audi unschlagbar.
Ja, solange nichts kaputt geht, ne?
Solange nichts kaputt geht, ja. Und das ist in der ersten Saisonhälfte gehörig passiert, ganz besonders bei Lucas Di Grassi.
Oh ja, pass auf, ich lese es vor, weil es so krass ist. Hongkong erstes Rennen, 0 Punkte, Platz 17. Hongkong zweites Rennen, 0 Punkte, Platz 14. Marrakesch, 0 Punkte, Platz 20. Santiago, 0 Punkte, Platz 17. Und dann gab es einen 9. Platz und 3 Punkte in Mexiko. Und dann den irgendwie, ja, man hat so das Gefühl, wow, der Knoten ist geplatzt, Platz 2, Punta del Este, 18 Punkte für die Grassi. Das ist mal eine harte Aufholjagd, wenn du so unterwegs bist. Also die Grassi hat jetzt insgesamt 21 Punkte gesammelt, ist damit auf Platz 11 in der Meisterschaft und das ist schon ganz schön mittelmäßig.
Ja, die Zuverlässigkeit hat ganz besonders auf seiner Garage irgendwie zu wünschen übrig gelassen. Das ist auch bei Daniel so gewesen, zu dem kommen wir gleich noch. Es war eben dieser Inverter, dieses Zwischenstück zwischen Motor und Batterie, was ja den Stromfluss umändert und in ein bestimmtes Profil umwandelt. Bisschen kompliziert, gibt's auch Artikel auf der Webseite zu, was der Inverter macht. Kann man mal einfach nach dem Schlagwort Inverter suchen. Jedenfalls, das hat gar nicht geklappt bei Audi. Aber, gute Nachricht, seit Punta del Este ist dieses Inverter-Problem endlich behoben. Die mussten mehrmals drangehen und reparieren in den ersten Rennen. Deswegen hat Di Grassi auch ganz, ganz viele Strafen bekommen. Mhm. Und Rückversetzungen. Und dann war der Strafumfang nicht vollständig einzunehmen. Und dann gab es noch eine Ergänzung in Form von einer Zeitstrafe beim Boxenstopp hinten drauf. Aber seit Punta del Este soll dieses Problem wohl behoben sein und jetzt ist der Weg frei und es gibt noch eine ganze Menge Punkte zu vergeben in dieser restlichen Saison.
Ja, das stimmt. Hoffen wir mal, dass es ein bisschen aufwärts geht. Gar nicht so schlecht steht ja Daniel Abt mit 37 Punkten auf Platz 7. Der hat mit dem 5. Platz in Hongkong irgendwie ganz gut angefangen und dann fingen so die Probleme an. Ne? Hongkong, Marrakesch, Santiago, so irgendwie kein Punkt, ein Punkt, nochmal kein Punkt. Und dann das große Aha-Erlebnis für Abt, der erste Formel-E-Sieg, nicht nur für ihn, sondern überhaupt für einen deutschen Fahrer in Mexiko, am 3.3. 25 Punkte mitgenommen. Das war, glaube ich, so der Tag seines Lebens bis dahin, oder?
Das glaube ich auch. Tag 2 seines der zweitbeste Tag seines Lebens war, glaube ich, der Hongkong-Sonntag. Aber dieser Sieg in Mexiko, der hat, glaube ich, schon was gemacht. Und es Daniel hat sich jetzt 3,5 Jahre lang abgerackert in der Formel E und immer dabei geblieben, immer im Schatten gewesen vom großen Lucas Di Grassi und oh, Meisterschaftskandidat, bla bla bla. Daniel Abt hat immer die zweite Geige spielen müssen. Tja, und dann kommt der Junge nach Mexiko mit der Wut von dieser unerklärlichen Disqualifikation aus Hongkong. Gut, schon erklärlich, aber banale, glaube ich, einfach unnötige.
Das war diese Strichcode-Aufkleber-Geschichte, ja, oder? War das das? Und
genau.
Nur, dass wir das nochmal richtig rekapitulieren.
Tja, und mit der Wut im Bauch vielleicht davon noch, mit dem Fokus in Mexiko den ersten Rennsieg geholt. Das war, glaube ich, gut für Daniel. Ja, und jetzt in Punta gab es keine Punkte, weil auf einmal die Gurte aufgegangen sind. Das haben wir ja letzte Woche schon anklingen lassen. Auch lange gut dabei gewesen, wieder auf Kurs für ein Podium gewesen. Es wäre das zweite, / dritte dieser Saison gewesen, wenn man eben Hongkong noch mit reinbezieht. Ja, und dann eben beim Bremsen sind die Gurte aufgesprungen und dann musste er an die Box und nochmal sich anschnallen lassen und damit der dritte Nuller aus Daniel Abt Saison. Trotzdem, da sehe ich noch Potenzial bei Audi auf jeden Fall für die nächsten 6 Rennen. Und ich glaube, weiter nach unten mit der Performance kann es nicht mehr gehen. Also ja, weiter nach unten als in diesen ersten 4-5 Rennen kann es nicht mehr gehen. Also geht es jetzt, ich sag's nochmal, all the way up.
Jawohl, so ist es. Soll es mal gewesen sein zu Audi. Wer kommt nach Audi? Audi 58 Punkte auf Platz 6 und dahinter auf Platz 7 Venturi mit mageren 35 Zählerchen. Da haben wir die beiden Herren Mortara und Engel auf Platz 9 und Platz 17. Mortara hat seine 28 Punkte gesammelt, unter anderem durch Platz 2 im zweiten Hongkong-Rennen, hatte aber auch 3-0 Nummern, Marrakesch, Santiago, Punta, ist er leer ausgegangen und Engel hat ganz dünne 7 Punkte irgendwie zusammenkratzen können in der bisherigen Saison und ja, keine Ahnung, 4 von 6 Rennen ohne Punkte bestritten, das ist schon, der dürfte auch relativ frustriert unterwegs sein momentan, denke ich.
Ja, bei Venturi, wo fängt man an, wo hört man auf? Nach dem zweiten Platz in Hongkong oder ja, diesem fast Rennsieg in Hongkong von Edo Mortara, wo alle aufgesprungen sind und gedacht haben, wo kommt diese Performance denn her? Geht irgendwie nur noch zurück. Ich weiß nicht, was bei Venturi genau los ist. Haben wir schon in der letzten Episode angesprochen gehabt. Irgendwie 3-0-Nummern bei Mortara, 4-0-Nummern bei Engel. Ich kann auch schwer beschreiben, was genau das Problem bei Venturi ist. Irgendwie ist seit Hongkong, seit diesem Fehler von Mortara kurz vor Schluss und dem Dreher, dem verschenkten Rennsieg, die Performance einfach nicht mehr da. Ja, keine Ahnung, was man da sagen soll bei Venturi.
Tja, viel gibt's nicht zu sagen. Ich glaube, es ist einmal die Performance-Geschichte und dann kommen auch so Zeitstrafen-Geschichten dazu. Bei Engel zum Beispiel sowas wie maximaler Energieverbrauch überschritten, 22 Sekunden Zeitstrafe oder in Marrakesch vermeidbaren Unfall verursacht, 20 Sekunden Strafe. Das macht einem natürlich dann auch ganz schnell einen Strich durch die Rechnung. Ne? Und dann kann das eigentlich nicht gut ausgehen hinten raus, wenn du mit so einer extra Zeitstrafe dann unterwegs sein musst. Also ich meine, was willst du da noch gewinnen? Da musst du dann schon die Grassi an einem richtig guten Tag sein oder Buemi mit Megawut im Bauch und alles läuft glatt. Dann kann man sich auch mal von hinten so durchkämpfen. Aber im Normalfall, ja, ist Wochenende dann gelaufen.
Ja, es ist einfach ernüchternd, was bei Venturi passiert ist seit Hongkong. Ich bin so negativ gerade. Ich will gar nicht so negativ sein.
Aber ja, aber es gibt nicht viel, was einen wirklich hoffen lassen würde, oder? Ich meine, klar, wir sind da jetzt auch nicht so direkt mit dem Ohr am Inverter unterwegs, ne? Also man weiß, hört, sieht schon relativ viel, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so den Hint, wo ich sagen würde, okay, ah, hier, da flammt was auf, da wird was draus. Bin ich mal auch unsicher, was da jetzt in der zweiten Hälfte draus werden kann.
Ja, vielleicht fehlt einfach Glück. Ich glaube, die haben auch eine ganze Menge Pech gehabt. So jetzt das letzte Rennen in Punta ist irgendwie ein gutes Beispiel dafür. Maro hat so alles gegeben, aber es fehlte das Glück, es kam nur Platz 10 raus. Bei Mortara, naja, der hatte schon am Freitag irgendwie ein Rennwochenende zum Vergessen, als er dann über eine Bodenwelle gehopst ist und sich dabei seine Fahrgastzelle beschädigt hat, dann ins Ersatzmonocoque und dann aber doch wieder erlaubt, du darfst doch mit dem alten Auto fahren. Tja, meine Güte. Und es ist einfach frustrierend und ernüchternd irgendwie zu wissen, dass bei Venturi, ich finde deine Metapher mit dem Funken ganz gut eigentlich, dass da kein wirklicher Funken ist bei Venturi. Mhm. Die fahren halt einfach und zwar zweitklassig. Oh Mann, das klingt wieder so gemein.
Oh.
Nein, die fahren nicht zweitklassig, die fahren...
Sie liefern nur zweitklassige Ergebnisse aktuell.
Ja, ja.
Ja,
es klingt tut mir auch leid, besser. Venturi. Es tut mir leid.
Klingt auch nicht besser.
Ich hoffe, es wird besser für euch. Wirklich, von Herzen, weil Venturi, die sind super sympathisch. Ganz im Ernst, deren Pressesprecher, mit dem bin ich Bruder, Alter, ja? Super cooler Typ. Und auch der Rest vom Team, super cool. Aber es kommt irgendwie nicht zusammen. Ich weiß nicht, was bei Venturi fehlt. Irgendwas fehlt.
Tja, vielleicht, ja, wie du schon gesagt hast, ne? Manchmal hat man kein Glück und dann kommt noch Pech dazu und dann ist die Saison gelaufen.
Ja.
Aber sie sind ja jetzt irgendwie noch nicht so ganz das Schlusslicht, ne? Wir sind jetzt hier Platz 7 von 10 und 2 Pünktchen hinter ihnen, quasi direkt der heiße Atem im Genick, ist Nio unterwegs mit 33 Punkten. Da, ja, läuft es auch nicht so richtig rosig, ne? Wobei die auch wieder so ein Team sind. Filippi und Turvey sind auch wieder ein Beispiel wie bei Renault, Buemi und Prost. Der eine relativ weit vorne, der andere dafür ganz hinten, ne? Turvey mit 32 Punkten auf Platz 8, während Filippi mit einem einzelnen Pünktchen auf Platz 20 rumgurkt. Ja, was soll man da sagen, ne? Filippi hat irgendwie Platz 10 im Auftaktrennen in Hongkong geschafft und ansonsten tatsächlich nur Nullnummern hingelegt, während Turvey Zweiter in Mexiko geworden ist, wurde ja auch groß gefeiert dort, aber die Hälfte der Rennen auch ohne Punkte irgendwie zurückgelegt hat und ja, weiß nicht. Und dann aber auch so dumme Sachen macht, wie jetzt zum Beispiel ja in Punta viele gemacht haben, wo sie Bob the Bollard irgendwie häufig mal zu hart über den Haufen gefahren haben und da hat ja dann Turvey neben anderen auch seine Superpole-Zeit quasi weggeworfen, dadurch, dass er die Strecke kürzer gemacht hat, als sie war. Das sind natürlich dann Sachen, ja, ist man irgendwie auch ein bisschen selber schuld dann, dass man nicht auf, weiß ich nicht, Platz 7 oder 6 unterwegs ist, sondern auf 8.
Bei Nio ist echt so, Turvey, der fliegt auf 36.000 Fuß und Filippi, der fährt ein U-Boot. Also
rückwärts.
Ich weiß ohne nicht, was bei ich weiß nicht, was bei Filippi schiefgelaufen ist. Turvey, Mexiko war ein super geiles Rennen. Von Platz 2 gestartet, dann durchs Rennen gekommen, dann noch angeführt, nachdem Rosi ausgefallen ist, dann am Ende Zweiter geworden nach den Boxenstopps. Bestes Ergebnis seiner Karriere. Das hat sich so lange abgezeichnet, dass Oliver Turvey irgendwann mal ein Podium bekommt und vielleicht auch irgendwann ein Rennen gewinnt, ich weiß es nicht. Nio, die haben richtig große Ressourcen ins Formel-E-Projekt reingesteckt. Überhaupt werden die gerade richtig groß in China. Aber bei Luca Filippi kommt wirklich noch nichts zusammen. Ich weiß nicht, was es ist. Der hat so viel Talent. Das war so ein guter Fahrer in der Formel 2 damals. Oder GP2, wie sie hieß. Ich weiß es wirklich nicht, was bei Luca Filippi nicht zusammenkommt. Der muss jetzt unbedingt liefern. Aber als einziger in Klammern Italiener wäre doch Rom ein ganz guter Anfang dafür. In Klammern, weil Mortara auch quasi Italiener ist, aber eigentlich Schweizer, aber auch sein Papa ist irgendwie Franzose, der ist irgendwie, der kommt überall
her. Überall zu Hause. Gut, also ja. der einzige veritable Italiener. Ja, keine also Ahnung, Luca vielleicht, Filippi. Das ist ja immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, ja? So Heimrennen, heimisches Publikum, viele Fans, einerseits beflügelt einen das ja auch, andererseits verursacht das natürlich auch einen gewissen Druck, ne? Du willst da glänzen und richtig was leisten und dann dieser schmale Grat ist halt ein schmaler, ne? Du kannst auf der einen Seite dann underperformen oder auf der anderen Seite dann doch mit dem Hinterrad über die Klippe fahren und dann in Probleme geraten oder vielmehr in der Wand landen oder sowas, ne? Das ist ja immer so eine Frage, die man mit diesem Druck, der eben durch dieses angefeuert werden auch entsteht, dann umgehen kann. Das muss sich dann zeigen.
Ich hoffe es einfach. Weil Filippi hat das Material, Nio hat kein schlechtes Auto, wie Turvey jetzt mehrmals gezeigt hat. Vielleicht fehlte die Motivation und die wird er ganz sicher in Rom bekommen.
Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja, kein schlechtes Auto. Wie siehst du das bei Andretti? Platz 9, 20 Punkte. Auch ein bisschen dünn, ne? Da haben wir die Kollegen da Costa und Blomqvist, Platz 14 und 19. Ja, da Costa ist irgendwie mit Platz 6 in Hongkong, hat da seine Bestleistung für die bisherige Saison abgeliefert und ist in Mexiko in die Super Bowl gekommen. Da wurde die Zeit dann aber gelöscht, weil er ein zu leichtes Auto hatte. Blöder Fehler und hat natürlich dann auch Punkte gekostet. Bei Blomqvist ist es so, der kam ja erst in Marrakesch ins Spiel. Vorher war Kobayashi unterwegs in seinem Auto. Der hat auch irgendwie außer 0 Punkten nichts geleistet. Beste Platzierung für Blomqvist gleich in Marrakesch Platz 8 und dann erstmal die nächsten 4 Rennen, die er noch abgerissen hat, ohne Punkte.
Bei Andretti bin ich ähnlich verzweifelt wie bei Venturi.
Man weiß nicht, was es ist.
Die schreiben in den Pressemeldungen nach den Rennen immer, wir haben viel gelernt, wir machen große Schritte nach vorn, es kommt zusammen. Aber es kommt nicht zusammen bisher. Oder es sieht zumindest nicht danach aus, als würde es zusammenkommen. Vielleicht ändert sich das alles und alles, was ich heute über die Teams gesagt habe, wird widerlegt in Rom, was mich richtig freuen würde. Aber Andretti... Komm, mach mal was.
Oh, aus dem Puschenzieher, hör mal.
Kennst du dieses Meme mit dem Typen, der einen Stock in der Hand hält und so auf dem Boden rumstochert? Ich weiß gar nicht, einen Stein anstochert so irgendwie?
Nee.
Come on, do something.
Okay, ja, da muss man schon sehr positiv angestellt sein, wenn man sowas macht.
Ja, come on.
Der sieht was in dem Stein, was andere nicht sehen. Was vielleicht da auch nicht ist. Ob das jetzt da ist bei Andretti oder nicht, muss sich wahrscheinlich erstmal noch zeigen. Ja, keine Ahnung, ziemlich mageres Ergebnis. Noch ein bisschen magerer ist es eigentlich nur noch bei Dragon. Die haben noch ein Pünktchen weniger und mit D'Ambrosio und Lopez Platz 15 und Platz 18. Also andersrum, Lopez auf 15, D'Ambrosio auf 18. D'Ambrosio auch irgendwie 4 von 6 Rennen ohne Punkte unterwegs gewesen und der Lopez hat jetzt sich auch nicht übermäßig mit Ruhm bekleckert, aber immerhin kam er erst in Marrakesch für Yani ins Auto und hat trotzdem doppelt so viele Punkte wie D'Ambrosio, also sag ich mal erfolgreicher als der Teamkollege unterwegs, aber dennoch das ganze Dragon Racing Team irgendwie, ja, rote Laterne, ne? Mehr kann man dazu gar nicht sagen.
Ja, rot-weiße Laterne.
Genau, eine rote, eine weiße.
Keine Ahnung, Dragon, da haben wir auch schon zu häufig drüber geredet eigentlich, nach diesem Porsche-Deal, der in die Luft gegangen ist, dann Gianni steigt nach 2 Rennen aus, dann Lopez wieder ins Auto geholt, es war noch Jolyon Palmer im Gespräch, ich will nicht wissen, was der mit dem Auto gemacht hätte, wenn es nicht Lopez geworden wäre. Zuletzt in Punta gab es ein bisschen, ja, Aufwind, würde ich sagen, fürs Team. Da war die Pace echt gut. sowohl von, also gerade von Lopez, weniger von D'Ambrosio, der war da nur so im Mittelfeld. Es sah allerdings nicht so aus, als würde D'Ambrosio ganz hinten fahren. Und Punta del Este war das beste Rennen, glaube ich, für das gesamte Dragon-Team in dieser Saison. Vielleicht auch das beste Rennen aus Lopez' Karriere, ich weiß nicht ganz genau. Aber es scheint zumindest in Punta zumindest nach oben gegangen zu sein. Hoffen wir, dass der Schwung jetzt mitkommt nach Europa, weil sonst bleibt Dragon da auch ganz hinten.
Mhm.
Ich habe so viel Negatives gesagt heute, Phil.
Oh, das kommt dir nur so vor, weil wir ja irgendwie ab der zweiten Hälfte der Tabelle auch nicht viel Positives zu sagen hatten. Ja, fing an mit Renault, die nicht mal die Hälfte von Tachita irgendwie auf die Bank gebracht haben. Da kann man, ich meine, wie viel Positives willst du da sagen? Da bleibt nichts übrig.
Ja, aber guck
vielleicht
mal,
kannst du dich ja in eine positive Prognose für die zweite Saisonhälfte irgendwie reinretten. Vielleicht geht's, ja, vielleicht, oder? Motiviert dich das ja noch ein bisschen.
Guck mal, es ist ja immer, ja, gut. Ich probier's.
Versuch mal.
Also, die zweite Saisonhälfte wird von den Rennen, die jetzt anstehen im Kalender, wirklich spektakulär. Wir haben mit Rom ein neues Rennen dabei, wir haben mit Zürich ein zweites neues Rennen dabei. Zürich wird ganz besonders geil, einfach weil es die fucking Schweiz ist und es das erste Rundkursrennen seit so vielen Jahrzehnten ist. Abgesehen davon ist Zürich eine coole Stadt und das wird ein super Rennen, da bin ich mir ganz sicher. Die Leute, die das organisieren, die haben was drauf und ich glaube, Zürich wird echt ein Späßchen. Rom auch, weil die Strecke super interessant zu fahren ist. Ganz besonders Kurve 4, die könnte man eventuell Vollgas nehmen, das weiß man aber noch nicht so ganz. Und die Teams wissen das auch erst seit vorgestern, seitdem die nämlich in den Simulatoren erst testen dürfen. Also ganz spannend wird das, was in den nächsten Rennen passiert. Paris und Berlin zwischendrin sind sowieso Highlights im Kalender. Paris, weil die Location super ist. Ich meine, die TV-Bilder sind der Oberhammer, wenn da so ein Eiffelturm hinten steht im Hintergrund. Und Berlin sowieso für alle deutschen Fans wird ein super Rennen. Saisonabschluss in New York, da ist die Location zwar nicht ganz so cool, aber es wird immer noch super. Und jetzt, wo wir das Rennen in Punta gesehen haben, da muss man eigentlich Bock kriegen auf noch mehr Formel E. Was wir an der Spitze gesehen haben, zwischen Jean-Éric Vergne und zwischen Lucas Di Grassi, das war wirklich, wirklich erste Sahne. Und so, wenn es so sein sollte, dass Audi tatsächlich die Probleme behoben hat, die sie in den ersten 6 Rennen der Saison hatten, dann, also ganz im Ernst, dann kann Audi nochmal um die Meisterschaft vorne mitfahren. Die müssen natürlich eine ganze Menge an Punkten gut machen. Aber Timo hat sich schon irgendwann so weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Daniel Abt holt noch die Meisterschaft. So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber Daniel Abt kommt ganz sicher aus den Top 7 raus und fährt vielleicht in die Top 4 oder Top 3 nach vorne. Es gibt noch eine ganze Menge Punkte zu holen, auch für die Grassi gibt es noch eine ganze Menge Punkte zu holen. Auch für Nick Heidfeld gibt es noch eine Menge Punkte zu holen. Und sowieso dümpeln da noch recht viele Fahrer, die zu schnell sind, als dass sie da hinten hingehören würden, auf den hinteren Rängen in der Meisterschaft umher. Eigentlich jeder, was ja in der Formel E sowieso so geil ist, dass da alle Fahrer wirklich, also die erste Wahl wären in dem Team, was man zusammenstellen würde. Ich glaube, wir können uns freuen auf eine ganze Menge richtig guten Motorsport in den letzten Monaten dieser Saison.
Na siehst du?
Ich hab Bock.
Das klingt doch schon viel, positiver.
Ja, zum Glück.
Meine Güte, das haben wir ja gerade noch mal retten können. Jetzt wäre der schöne sonnige Sonntag sonst ja doch irgendwie noch ins Wasser gefallen. Mit einem traurigen Tobi. Ah, ich mag Alliterationen. Trauriger Tobi am sonnigen Sonntag.
Trauriger Tobi. Am Sonntag.
Sonnigen Sonntag.
Sonnigen Sonntag.
Ja, schön. Ja, guck mal. Nee, ich glaube auch, da geht noch einiges. Ich freue mich auch auf die Rennen. Ich finde auch die jetzt kommenden Strecken super spannend. Und ja, muss man mal auf sich zukommen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mir die Tabelle hier gerade nochmal so angucke, den Fahrergesamtstand, es ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast, viele Leute, die relativ weit hinten unterwegs sind, haben großes Potenzial, noch den einen oder anderen Schritt nach oben zu machen. Und dann würfelt das alles nochmal durcheinander und dann sehen Dinge nochmal anders aus. Und da bewegt sich noch viel, glaube ich. Und das lassen wir einfach mal schön auf uns zukommen und freuen uns drauf, ne?
Richtig. Sind und auch für positiv. Für die Teams wird es ein richtiger Kraftakt natürlich, das weiß ich ja auch in den nächsten Monaten, weil eben die Vorbereitungen auf Saison 5 schon laufen. Das ist so, als würdest du, das ist so wie damals 2013, 14, als sich alle auf dieses erste Formel-E-Jahr vorbereitet haben und die Teams mit aller Manpower, die sie nur irgendwie zur Verfügung haben, sich an die Autos setzen und einen Motor zusammenschustern. DS ist jetzt schon mit dem Chassis, was die ausgeliefert bekommen haben, Anfang des Monats auf die Strecke gegangen und hat ein paar Fotos gemacht, so ein bisschen, so einen kleinen Rollout, spektakulär und so weiter. Mhm. Man wird wenig hören von der Vorbereitung auf Saison 5, aber die Maschine rollt so langsam. Aber der große Unterschied zu dem, was damals 13, 14 passiert ist, dieses Mal läuft ja schon eine Saison und die Ingenieure müssen sich natürlich voll und ganz aufs nächste Jahr konzentrieren, gleichzeitig aber noch um irgendwie eine Meisterschaft kämpfen, dann die ganzen administrativen Leute, die müssen sich auch drum kümmern, nächstes Jahr einen Motor zu kriegen. Zwinker, zwinker, Tachita, zwinker, zwinker, Virgin. Aha. Die werden nämlich ihre Partner wechseln, vermutlich. Dann irgendwelche Fahrer, die neue Arbeitsplätze wollen oder um ihren aktuellen Vertrag kämpfen. Zum Beispiel Nico Prost, wir haben es gesagt. Was will Nissan? Wollen die Jan Mardenborough vielleicht ins Auto kriegen? Oder Takaboshi, der schon testen durfte in Marrakesch damals? Es wird eine richtige Menge passieren in der nächsten halben Saison, auch abseits der Strecke, und da kann man eigentlich nur Bock drauf haben. Das wird richtig super.
Sehr schön. Dem ist nichts hinzuzufügen, deswegen würde ich sagen, machen wir mal den Deckel zu hier Richtung Halbzeitshow und liefern mal noch einen Fakt der Woche nach, oder? Den haben wir noch auf dem Programm.
Geht's.
Ich klicke.
Der Formel E Fakt der Woche.
Weil José María López eine Runde später gestoppt hat als der Rest des Feldes, hat er eine Rennrunde angeführt ins Punta del Este und damit hat jedes Team in dieser Saison mindestens eine Runde angeführt.
Tja, Sachen gibt's. Guck mal, was da alles passiert in Punta.
Punta war super.
Das ist... Ich weiß noch, wie ihr zwei auch dann immer komplett steil gegangen seid. Oh, Punta, Punta, Uli, Uli und alles toll und alle freuen sich. Und das hat sich auch bewahrheitet. War schon auch gut.
Was war dein Highlight der Saison bisher?
Mein Highlight der Saison? Ich weiß nicht. Ich lebe ja so von Rennen zu Rennen irgendwie, ne? Für mich ist immer alles so ein eigenes Highlight. Ist mal mehr Leid als sonst so, ne? Aber so richtig dieses, ich bin auch ganz schlecht mit so Schubladen und Ranglisten und was ist besser als das andere und was ist das Besteste und so, da komme ich immer nicht gut mit klar, ganz ehrlich. Aber ich habe mich schon sehr gefreut, wenn ich mich jetzt auf was festlegen müsste, habe mich schon sehr gefreut beim Mexiko-Rennen zum Beispiel. Erstens finde ich das so geil, wenn die da durch dieses Baseballstadion kreiseln. Das alleine rettet mir dann schon immer den Tag, wenn Mexiko E-Prix ist. Und dann Daniel Abt, der da sein erstes Rennen ernsthaft dann gewonnen hat und dann den Sieg auch behalten durfte. Und dann prinzipiell dahinter noch diese Idee von, ja, der erste Deutsche, der jetzt hier ein Formel-E-Rennen gewonnen hat in diesen vier Saisons. Das fand ich schon auf jeden Fall ein Highlight. Hat mir gut gefallen. Aber jetzt zum Beispiel Punta auch, so die Endphase des Rennens mit dem heißen Kampf vorne, mit Wern und Dingens hier, sag's, die Grassi. Was?
Die Grassi.
Genau, ja. Die Grassi, ich wollte schon sagen, was? Stimmt doch gar nicht. Aber da habe ich dich nicht richtig verstanden. Mit Wern und die Grassi da vorne, wo einfach so Racing vom Feinsten lief und nicht nur einfach wirklich Kampf bis aufs Messer auf der Strecke, sondern auch hinterher dieses, wir fallen uns in die Arme und es war geil, du hast top verteidigt und wow, so viel Druck habe ich noch nie gesehen, wie einfach dann dieser Spaß am Sport da so rüberkommt, das finde ich schon wirklich geil, das macht mir sehr viel Spaß.
Das lasse ich so im Raum stehen, da kommentiere ich jetzt nichts mehr zu, das war richtig schönes, das war ein schönes Statement.
Oh, Dank für
das hast du toll gemacht.
Das habe ich gut,
wir endlich. Laufen, hab die ich Tränen, auch, die backen.
Habe ich mal was gut gemacht, da freue ich mich.
Ja.
So, Freundchen.
Kennst du Leute, die Backen mit Wangen verwechseln? Ach, ich schweife ab.
Jetzt hab dich nicht wieder so backfischhaft. Was ist da los? Das muss man einmal die Sendung.
Ich glaube, das sagen. War mein Highlight. Backfischhaft.
Backfischhaft. Ja, manchmal.
Da haben wir's.
Manchmal, wenn man in den Duden schaut, da hört man oder sieht man Sachen, das glaubt man nicht.
Das gibt's doch gar nicht.
Gibt's doch gar nicht, hör mal. Nee, Backen und Wangen, ja, da kenne ich viele, die das verwechseln, aber wie du da jetzt drauf kommst, ist mir gerade unklar.
Na, weil ich gesagt habe, da rollen mir die Tränen die Backen runter.
Ach so, ich war so gerührt. In dem Moment, als ich dieses Bild vor Augen hatte, war ich so gerührt, da habe ich gar nicht gemerkt, dass du Quatsch erzählst. Oder du hast nichts an und die Tränen rollen sehr weit, kann ja auch sein.
Und sehr um die Ecken. Naja, gut, lassen wir das einfach.
Ja, ich glaube, es ist physikalisch möglich, aber es ist nicht gerade normal, dass sowas passiert.
Anatomisch irgendwie wundersam.
Genau, es kann natürlich auch sein, dass noch eine weitere unangezogene Person im Raum ist. Und es sind deren Backen. Weiß man nicht. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich will das jetzt nicht komplett runterspielen. Ne? Ich will nicht behaupten, es sei nicht machbar.
Okay. Ich will gar nicht drüber reden.
Nee, will man gar nicht. Ich würde sagen, wir lassen euch mit diesen Bildern alleine und wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns ja am nächsten Sonntag wieder. Vielleicht ist da Timo wieder fit genesen und er hat keinen Jetlag mehr, den er irgendwie ausbaldowern, auskurieren muss. Und bis dahin sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.